Der Hansa Invest Podcast.
Börsenradio Network AG. Wir machen Börse hörbar und verständlich.
Wenn Stiftungen investieren, dann geht's weniger um schnelle Effekte, sondern eher um langfristige Strategie. Stiftungen müssen heute helfen und morgen handlungsfähig bleiben. Es sollen Mittel fließen, ohne das Vermögen zu gefährden. Und genau dieses Prinzip macht sich der APO Stiftung und Ertrag zu eigen. Dieser defensive Mischfonds priorisiert Stabilität und macht Ausschüttungen planbar. Und die wichtigen und vor allen Dingen nicht wenigen Details, Sales Manager Arthur Elbin und Portfolio Manager Thomas Wattenberg jetzt für uns. Stellt euch doch bitte ganz kurz vor.
Ja, danke Andreas. Hallo, mein Name ist Arthur Elbin. Ich bin Senior Sales Manager bei der APO Asset Management GmbH. Ich betreue Investoren und Vertriebspartner unseres Hauses und bin seit 2025 im Hause.
Ja, mein Name ist Thomas Wattenberg. Ich bin seit April 2025 bei der APO Bank als Portfolio Manager tätig und seit Juni 2025 der verantwortliche Portfolio Manager für den Stiftungsfonds APO Stiftung und Ertrag.
Und was genau drinsteckt im APO Stiftung und Ertrag, darüber spreche ich gleich mit dir, Thomas, also dem Portfolio Manager. Aber vorher möchte ich natürlich wissen, in welchem Rahmen wir uns bewegen, welche Investoren sich angesprochen fühlen sollen und vor allen Dingen warum. Und da kommst du jetzt ins Spiel, Arthur. Warum gibt es diesen Fonds?
Der Fonds wurde entwickelt, die zentrale Anforderung von Stiftungen abzubilden. Das bedeutet, das Kapital erhalten, regelmäßige Erträge zu erzielen und natürlich langfristig handelfähig zu bleiben. Ein wichtiger Punkt ist dabei hier, wie authentisch das Ganze ist. Warum? Die APO Bank hat mit der APO Bank Stiftung, die seit 2002 besteht, eine eigene Stiftung im Haus. Diese ist selbst im Fonds investiert und der Ansatz ist also hier nicht nur theoretisch, sondern wird im eigenen Stiftungskontext praktisch genutzt.
Also was ihr für eure Stiftung macht, das macht ihr auch für eure Kunden gewissermaßen.
Absolut. 1:1. Der Investmentansatz dieses Fonds findet sich nicht nur in der Stiftungstranche wieder, also nicht in der Stiftung selbst, sondern findet natürlich auch in dem Fonds selbst Geltung. Das heißt, 1:1 wird hier alles umgesetzt.
Jetzt gibt's ja viele Fonds. Ich sag das mal so ein bisschen suffisant. Warum jetzt gerade diesen? Was ist das Besondere an diesem Fonds? Was sind die Besonderheiten?
Die Besonderheiten habe ich bereits ganz kurz erwähnt. Die Besonderheit liegt in der Verbindung aus der Stiftungserfahrung, Bankkompetenz, professionellem Asset Management. Durch die eigene APO Bank Stiftung kennen wir die Anforderungen. Wir wissen, wie das Founding funktioniert, die Förderanträge. Dann muss ein stiftungsnaher Anleger aus der Praxis da sein. Ja, das ist er. Und zwar direkt die APO Bank Stiftung der APO Bank. Und die braucht natürlich wie jede Stiftung anders auch planbare Ausschüttung, Stabilität und langfristige Substanzerhaltung. Die Stiftung als solches, nur ganz kurz zur Ergänzung, die leben ja nicht nur für Jahre, investieren nicht nur für Monate, die denken und handeln in Generationen. Und das ist ganz wichtig zu verstehen. Der Fonds überträgt diese Erfahrung in eine liquide, breit diversifizierte Fondslösung.
Also das Ganze ist jetzt nicht nur ein Marketingprodukt, ein Gruß aus der Marketingküche, sondern diese eigene Stiftung, die du erwähnst, das ist dann auch wichtig für Vertrauen und Glaubwürdigkeit?
Absolut. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, ja.
Und für wen ist denn jetzt eigentlich dieser Fonds gedacht? Wer ist euer Zielpublikum?
Also unser Zielpublikum ist als erster, natürlich gibt es ja die Stiftung an solches. Das bedeutet einfach gerade, Stiftungen selbst können da investieren. Dann stiftungsnahe Investoren, was heißt das? Kirchliche, gemeinnützige Organisationen und auch Privatinvestoren. Und zwar gibt es diesen Fonds auch als privat defensiv für die Retail-Kunden zu erwerben.
Jetzt kennen viele Anleger sicherlich das Thema Stiftungsfonds. Zumindest haben sie den Namen schon mal gehört. Aber was macht jetzt einen echten Stiftungsfonds eigentlich genau aus? Also was ist der konkrete Nutzen dieses Fonds?
Die planbaren Erträge auf jeden Fall für die Förderanträge auf jeden Fall so auszurichten, dass sie, wie gesagt, erreicht werden. Die Substanz zu erhalten, planbare Wirtschaftlichkeit zu erreichen und natürlich eine Grundsicherheit des Deckungskapitals, des Deckungsstocks zu gewährleisten. Das heißt, die Substanz muss auf jeden Fall geschützt und ausgebaut werden.
Jetzt nochmal, ob ich das richtig verstanden habe. Es steht zwar Stiftung im Namen, aber trotzdem wendet ihr euch auch an Privatanleger.
Dieses Konzept findet natürlich auch in der heutigen Zeit, gerade jetzt, suchen auch Privatanleger Lösungen mit klaren Leitplanken und transparenter Struktur und auch mit verlässlichem Ertragspotenzial. Also das, was für die Stiftung gut ist, kann auch im defensiven Sektor für Privatkunden auch sicherlich sinnvoll sein, indem man natürlich hier auch die Lösungen für die Privatkunden anbietet, die wirklich Sicherheit haben wollen und natürlich auch planbare Erträge, sei es Zusatzrenten und Zusatzeinkommen zu generieren. Und darüber hinaus ist es auch ein Effekt, um hier die Inflation grundsätzlich auch ein bisschen angreifen zu können, weil da kommt der Thomas sicherlich später drauf, gibt es hier eine Ausschüttungsrendite, die natürlich auch attraktiv ist. Darüber hinaus sind beide Fondsvarianten einmal für die Stiftung, die Steuerbefreite, sowie der Privat auf der Retail-Seite. Beide sind natürlich auch sehr kostengünstig bepreist. Es kommt noch hinzu.
Dieses Thema Stiftung, das ist so ein bisschen wie diskutieren über die Abseitsregel im Fußball. Jeder hat es schon mal gehört, jeder weiß irgendwo was dazu, aber im Detail, da öffnen sich dann doch die ein oder andere Lücke. Bei mir zum Beispiel, warum braucht eine Stiftung Ausschüttungen? Kannst du mir das erklären?
Die Stiftung braucht Ausschüttungen, um ihre Projekte zu finanzieren. Das heißt, den Förderanträgen gerecht zu werden und, wie gesagt, den Stiftungszweck grundsätzlich zu erfüllen, ohne aber das Deckungskapital zu berühren. Das bedeutet, das Deckungskapital soll immer erhalten bleiben und das Deckungskapital erfüllt durch die Ausschüttungen den Förderantrag und den Stiftungszweck. Das ist ganz besonders wichtig.
Also sowas wie der Nobelpreis, der ja auch jedes Jahr hochdotiert ausbezahlt wird, aber das Kapital wird nicht angegriffen, was ja irgendwann mal einbezahlt worden ist.
Ja.
Dieses Deckungskapital, also der Stock letztendlich, was unterscheidet diesen Fonds von anderen Stiftungsfonds? Vielleicht können wir das auch so an euch beide jetzt die Frage stellen oder von euch beiden die Antworten hören, um auch, sagen wir mal, die zweite Stimme, den Thomas, noch mit reinzuholen.
Ja, gern. Also wir investieren grundsätzlich in die drei Assetklassen Aktien, Anleihen und Gold, was, weiß Gott, nicht jeder andere Stiftungsfonds auch macht. Einige schon, aber nicht alle. Auf der Aktienseite investieren wir in die drei Regionen USA, Europa und Emerging Markets. Auf der Anleihenseite in Papiere mit Investment Grade Rating, also Anleihen mit guter Kreditqualität. In High-Yield-Anleihen, also in Papiere mit weniger guter Kreditqualität, im Volksmund auch als Junk bezeichnet, und in Hybrid-Anleihen, eine Mischform aus Fremd- und Eigenkapital. Des Weiteren zeichnet den Fonds ein ziemlich granulares Portfolio aus. Was ist damit gemeint? Aktuell haben wir rund 100 Einzelanleihen im Portfolio, 36 Einzelaktien und dazu noch 5 Fonds bzw. ETFs. Und darüber hinaus hat der Fonds eine sogenannte SBA-Anteilsklasse. Der Arthur hat das vorhin schon mal erwähnt. Dabei handelt es sich um eine spezielle Anteilsklasse für steuerbefreite Anleger. Als Nachweis dient da meistens eine Nichtveranlagungsbescheinigung. Und Investoren in dieser Anteilsklasse sind meistens gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Stiftungen, Vereine des privaten Rechts oder Stiftungen des öffentlichen Rechts. Und last but not least ist der Fonds relativ kostengünstig. Also die SBA-Anteilsklasse beispielsweise ist schon für 70 Basispunkte, also 0,7% zu haben. Und die R-Anteilsklasse, die für Privatanleger da ist, für 1%.
Das Konzept ist ja relativ neu. Ich erkläre auch gleich, was ich damit meine. Es wurde ja umgestellt im vergangenen Jahr, also vor ziemlich genau einem Jahr, Juni 2025. Die Fondshülle, die gibt es weiter, die wird weiter genutzt, aber was drin ist, das hat sich stark verändert. Was ist denn jetzt neu? Was sind die Kernelemente, beziehungsweise wie wird investiert?
Das ist korrekt. Also die Fondshülle wird weiter genutzt. Allerdings bin ich ja letztes Jahr im Juni, beziehungsweise im April bin ich ja in die Bank eingestiegen und im Juni haben wir dann das neue Fondskonzept gestartet. Da hat man halt ein bisschen umgedacht, wollte es ein bisschen umstricken, halt auf unsere Kernklientel, die der Arthur ja vorhin auch schon genannt hat, halt besser konzeptieren. Und die Kernelemente sind ja zuallererst sei da mal das aktive Fondsmanagement genannt. Das heißt, die Fondsstruktur wird regelmäßig überprüft und an das aktuelle Marktumfeld angepasst. Dann verfügt der Fonds über ein konservatives Anlageprofil. Da hat der Arthur ja gerade auch schon einige Worte drüber verloren. Konkret gesprochen heißt das, dass der Fonds maximal bis zu 35% Aktien haben darf. Und das Anlagekapital wird breit gestreut in die Assetklassen Aktien, Anleihen und Gold. Zudem haben wir einen ESG-Prozess integriert. Das ist ja auch gerade für Stiftungen etc., die dem Thema Nachhaltigkeit sehr aufgeschlossen gegenüberstehen, sehr wichtig, wo wir im Wesentlichen über Ausschlusskriterien arbeiten. Und ja, eben hatte ich schon erwähnt, ein weiteres Kernelement sind halt die zwei unterschiedlichen Anteilsklassen, womit wir halt zwei verschiedene Zielgruppen erreichen möchten. Einmal die SBA-Anteilsklasse und einmal die R-Anteilsklasse für Privatkunden. Und darüber hinaus ist der Fonds halt ausschüttungsorientiert. Das bedeutet halt planbare Erträge durch zwei Ausschüttungen im Jahr.
Das Ganze klingt ja auch so ein bisschen wie die eierlegende Wollmilchsau. Da ist ja irgendwie alles drin. Wie genau funktioniert das jetzt? Wie wird investiert oder vielleicht anders gefragt, wie gestaltet sich der Investmentprozess des APO Stiftung und Ertrag?
Ja, den kann ich gerne mal in aller Kürze vorstellen. Also grundsätzlich gliedert sich der Investmentprozess in drei Teile. Zum einen geht es um die Portfolioallokation, dann geht es um die Portfolioselektion und um die Portfoliokonstruktion. Bei der Portfolioallokation stellt sich grundsätzlich immer die Frage nach der Aufteilung der einzelnen Anlageklassen. Also welchen Anteil haben Aktien, Anleihen und Gold am Anlagevermögen? Schwerpunktmäßig investiert der APO Stiftung und Ertrag in auf Euro lautende Anleihen weltweiter Emittenten. Wie eben schon erwähnt, 35% des Anlagekapitals kann in Aktien investiert werden. Aktuell haben wir so roundabout 31,5% in Aktien investiert. Und Gold dient als strategische Beimischung und hat aktuell einen Anteil von 4% am Investmentvermögen. Bei der Portfolioselektion stellt sich wiederum die Frage, wie die einzelnen Wertpapiere ausgesucht werden. Die Anleihenselektion erfolgt anhand des Rendite-Risikoprofils sowie der Kreditqualität, also des Ratings. Die Aktienselektion erfolgt mittels quantitativer und qualitativer Analyse und Gold wird über einen sogenannten ETC abgebildet. Das ist ein Exchange Trade Commodity, also quasi auf der Rohstoffseite das Pendant zu einem ETF auf der Aktienseite, wenn man so möchte. Und bei der Portfoliokonstruktion stellt sich dann schlussendlich die Frage, wie die Wertpapiere, die vorher selektiert wurden, im Portfolio gewichtet werden. Und da haben wir halt erfolgt die Gewichtung der Sektoren und Emittenten im Anleihesegment, der basiert auf deren Risikobeiträgen, die sich aus der Laufzeit und den Risikoaufschlägen der einzelnen Anleihen ergeben. Und die Risikobeiträge der Sektoren werden am Ende des Tages gleichgewichtet. Übrigens ein sehr signifikanter Unterschied zu den Anleihe-ETFs am Markt. Und die Gewichtung auf der Aktienseite folgt einer systematischen Gewichtungsmethode ohne Länder- und Sektorrestriktionen. Und Gold wird mit einer strategischen Komponente gewichtet. Wie gesagt, aktuell sind wir da gerade bei 4%, kann mir aber auch nochmal ein Prozentchen höher vorstellen. Und eingebettet ist der Investmentprozess dann in eine ESG-Strategie, bei dem wir im Wesentlichen über Ausschlusskriterien arbeiten.
Gerade dieses Thema ESG, medial ist es ja ein bisschen leise geworden, aber trotzdem, gerade für Stiftungen kann ich mir vorstellen, Kirchen hat ihr gesagt, gemeinnützige Organisation und letztendlich auch ein Privatanleger wird dieses Thema Nachhaltigkeit, ESG immer wichtiger. Welche Strategie fahrt ihr da genau?
Also absolut, das Thema hat sich ein bisschen abgekühlt, da gebe ich dir recht, aber natürlich ist es enorm wichtiger Bestandteil, gerade für die Zielgruppe, die wir mit dem Fonds ansprechen. Und das Ziel unserer ESG-Strategie besteht im Grunde genommen darin, mit Ausschlusskriterien einerseits die sogenannte Artikel 8-Konformität der EU-Offenlegungsverordnung zu erfüllen und andererseits wesentliche nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren, die sogenannten PAIs, abzumildern. Das klingt jetzt wahrscheinlich etwas sperrig, deswegen will ich das nochmal ein bisschen mehr aufbrechen. Also um die Artikel 8-Konformität zu erfüllen, muss die ESG-Strategie im Grunde genommen zwei Kriterien berücksichtigen. Zum einen müssen sowohl die ökologischen als auch sozialen Merkmale berücksichtigt werden. Dies erreichen wir, indem wir zumindest 51% des Portfolios in Unternehmen investieren, die im sektoralen Vergleich, also innerhalb ihres Sektors, ihrer Branche, wenigstens als durchschnittlich eingeordnet sind und über ein ESG-Rating von unserem Datenanbieter MSCI ESG Research von mindestens dreifach B verfügen. Und zum anderen muss das Kriterium der guten Unternehmensführung berücksichtigt werden. Dementsprechend darf ich im Fonds nur in Unternehmen investieren, die über einen sogenannten, klingt jetzt auch ein bisschen sperrig, Governance Pillar Score von kleiner 2,9 aufweisen. Und damit ist schlussendlich gewährleistet, dass die Unternehmen in Bezug auf ihre Steuerung und das unternehmerische Verhalten wenigstens als durchschnittlich agieren. Und der Score wird ebenfalls von unserem ESG-Datenanbieter MSCI zur Verfügung gestellt. Und darüber hinaus kommen dann auch noch unsere Ausschlusskriterien ins Spiel. Hier dürfen wir beispielsweise nicht in Unternehmen investieren, die einen Umsatz aus der Herstellung oder dem Vertrieb von geächteten Waffen erwirtschaften oder mehr als 5% ihres Umsatzes mit der Herstellung von Tabakprodukten generieren oder über 30% ihres Umsatzes mit dem Abbau und Vertrieb von Kraftwerkskohle erwirtschaften. Und, das ist auch nochmal ganz wichtig, dürfen wir nicht in den Unternehmen investieren, also in die Aktien und die Anleihen, die in schwerer Weise und ohne Aussicht auf Besserung gegen die 10 Prinzipien des UN Global Compact Netzwerkes verstoßen. Das war die Aktien- und Unternehmensanleihenseite. Und auf der Staatsanleihenseite dürfen wir keine Emittenten oder Staatsanleihen von Emittenten erwerben, bei denen schwerwiegende Verstöße gegen Demokratie und Menschenrechte vorliegen. Auch das messen wir. Da liegt das sogenannte Kriterium des Freedom House Index zugrunde. Das war jetzt sehr ausführlich. Ich glaube, was hängen bleiben sollte, das ist mir ganz wichtig, dass es sich um einen datengetriebenen Prozess handelt, mit Fokus auf nachprüfbaren Kriterien.
Du hast ja angefangen mit den sperrigen Begriffen. Ich habe auch noch ein Risikomanagement. Das ist für mich immer so ein Wortmonstrum, das vielleicht unbewusst ein bisschen abschreckt. Also ich spreche dann ganz gerne über Chancenmanagement. Gefällt mir persönlich wesentlich besser. Aber was ich damit sagen oder fragen will, wie erreicht ihr eure Zielgruppe, also den defensiv orientierten Anleger?
Da gebe ich dir absolut recht. Also Risikomanagement ist ein großer Begriff. Das Risikomanagement, APO Stiftung und Ertrag, ist quasi direkt im Investmentprozess verankert. Ich fange mal an mit der Gesamtportfolioebene, also mit einer Investition in die Assetklassen Aktien, Staatsanleihen, gedeckte Anleihen, Unternehmensanleihen und Gold wird schon mal per se eine breite Risikostreuung über verschiedene Anlageklassen hinweg angestrebt. Jetzt brechen wir es ein bisschen weiter herunter. Fangen wir mal mit den Aktien an. Auf der Aktienseite, wie eben schon erwähnt, investiert der Fonds nur bis zu 35% in ausgewählte Einzeltitel und ETFs. Und zudem wird das Anlagekapital breit gestreut in die Regionen Europa, USA sowie die Emerging Markets mit hinreichender Sektordiversifizierung. Gehen wir einen Schritt weiter auf die Anleiheseite. Auf der Anleihenseite wird der überwiegende Teil in euro-denominierte Anleihen aus dem Investment-Grade-Bereich angelegt. Also da haben wir relativ sichere Anleihen und das dann auch noch ohne Währungsrisiko. High-Yield und die eben erwähnten Hybridanleihen dienen lediglich als Beimischung. Also das ist der etwas spekulativere Bereich. Und somit werden dann die Kreditrisiken, die sogenannten Kreditrisiken im Fondsportfolio begrenzt. Und zudem achte ich natürlich als Portfolio-Manager auch darauf, dass die Kreditrisiken am Ende des Tages natürlich auch laufend überwacht werden. Aktuell hat das Fondsportfolio oder vielmehr das Anleiheportfolio ein Durchschnittsrating von A-, also eher im oberen Teil des Investment-Grade-Segments angesiedelt. Darüber hinaus wird die sogenannte Duration aktiv gesteuert und bewegt sich vornehmlich im mittleren Laufzeitsegment. Jetzt wird sich der ein oder andere wahrscheinlich fragen, was bedeutet Duration? Was steckt dahinter? Also es gibt verschiedene Durationen. Ich greife mal die modifizierte Duration raus. Der englische Begriff ist die Modified Duration. Die misst die Sensitivität eines Anleihefonds oder eines Anleiheportfolios in Reaktion auf Marktzinsänderungen. Ich will mal ein einfaches Beispiel nennen, ist ein bisschen komplizierter, aber ich glaube, an einem Beispiel wird es ganz klar. Hat der Fonds beispielsweise eine modifizierte Duration von 5 und der Marktzinssatz steigt jetzt um 100 Basispunkte, also 1% an, fällt der Fondspreis, sofern alle anderen Faktoren konstant bleiben, um 5% und umgekehrt natürlich auch.
Jetzt haben wir ziemlich ausführlich gesprochen über das Konzept dieses Fonds. Ist natürlich die Frage, funktioniert es auch? Wie hat sich denn jetzt das neue Fondskonzept geschlagen, seitdem du das Zepter übernommen hast, Thomas?
Das ist eine gute Frage. Und ja, in der Wertentwicklung liegt die Wahrheit eines jeden Fondskonzepts am Ende des Tages. Ja, als ich das Ruder bei dem Fonds übernommen habe, wurde die jetzt schon vielfach erwähnte SBA-Anteilsklasse neu aufgelegt. Deshalb kann man, glaube ich, an der Entwicklung dieser Anteilsklasse meine bisherige Arbeit am besten messen. Und ja, seit Anfang Juni 2025 bis heute hat der Fonds fast eine Performance von 9% erzielt. Also ganz ordentlich. Ich vergleiche mich immer gerne mit dem Morningstar Euro Cautions Target Allocation Index. Und den habe ich aktuell mit über 3,5% outperformed, sagt man, oder übertroffen. Und ja, innerhalb der Morningstar Vergleichsgruppe gehört der APO Stiftung und der Trag aktuell zu den besten 15%. Die Anteilsklasse R hat aktuell 4 Sterne bei Morningstar. Das wird dem einen oder anderen sicherlich auch was sagen. Und ja, ich glaube, das spiegelt die Arbeit von meiner Seite ganz gut wider.
Jetzt ist das Thema ja nach deinem Dazukommen von einem Jahr jetzt relativ neu. Ihr habt das dann auch entsprechend überarbeitet, seid jetzt damit vor wenigen Monaten an den Markt gegangen. Warum denn jetzt, eigentlich gerade jetzt?
Ja, warum gerade jetzt? Das ist eine gute Frage. Also in Bezug auf unsere Kunden wollen wir natürlich versuchen, dass die Stiftungsziele erreicht und erfüllt werden. Das heißt halt realer Kapitalerhalt und Ausschüttung. Das ist aus meiner Sicht zeitunabhängig. Und man muss sich dann als Anleger immer die Frage stellen, was die Alternative ist. Also Geld zum Beispiel auf dem Konto liegen lassen oder meinetwegen auf ein Tagesgeldkonto einzahlen oder ähnliches. Dann wird aber weder das Ziel des realen Kapitalerhalts noch das Ziel von Ausschüttung erreicht. Und da bieten wir jetzt mit dem APO Stiftung und Ertrag allen, die diese beiden Ziele erreichen möchten, eine mögliche und gut gemanagte Fondslösung.
Also der APO Stiftung und Ertrag ist für uns mehr als ein Fonds mit einem passenden Namen, knüpft die praktische Erfahrung dieser 2002 bestehenden APO Bank Stiftung und überträgt im großen und ganzen Sinne das Grundprinzip Kapital erhalten, Erträge planbar machen und langfristig Wirkung ermöglichen. Und zwar in einer professionellen Lösung, wie eben gerade Thomas auch erläuterte. Was ich doch hinzufügen möchte, wo finden die Anleger oder Interessenten grundsätzlich Informationen über uns? Das ist besonders wichtig. Also erstmal über die Hansa Invest. Es sind alle Informationen zu finden über die APO Asset, also über unser Haus. Und selbstverständlich auch über die APO Bank. Und insbesondere bei der APO Bank können sich Interessenten natürlich auch über die APO Bank Stiftung informieren. Und auch gerne den neuesten Stiftungsreport sich auch da bei der Gelegenheit anschauen.
Und wo man das Ganze findet, da muss jetzt keiner mitschreiben, das stelle ich dann quasi in die Caption unter dieses Interview. Ja, vielen Dank. Wer sein Vermögen also langfristig sichern möchte und gleichzeitig regelmäßige Erträge erzielen will, der steht vor einer ähnlichen Aufgabe wie ein Stiftungsvorstand. Und der Fonds APO Stiftung und Ertrag richtet seine Strategie genau darauf aus, also auf möglichst stetes Wachstum und regelmäßige Erträge. Das Portfolio, hatten wir gehört, ist breit diversifiziert. Wir haben Anleihen, Aktien, Zielfonds, Indexfonds, Rohstoffe und Zertifikate. Vielen Dank für eure Erläuterung. Vielen Dank an Arthur Elbin und Thomas Wattenberg.
Ja, vielen Dank nochmal, Andreas, für die Möglichkeit, uns hier austauschen zu können.
Ja, Andreas, auch von meiner Seite vielen Dank. Ich hoffe, dass wir den einen oder anderen von unserem Konzept überzeugen konnten. Ich wünsche euch für die Zukunft alles Gute.
Börsenradio Network AG.
Das war der Hansa Invest Podcast.